RBB Wissen hat ein neues Format gestartet. Menschen und Muster heißt das. Auf einem YouTube-Kanal erklärt Ihnen da Professor Dr. Sascha Friesike anhand von Videos menschliche Phänomene aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, den IKEA-Effekt zum Beispiel oder Isomorphismus. Sascha Friesike ist forschender Institutsdirektor am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin, untersucht da unter anderem die Folgen der Digitalisierung. Und ich freue mich, ich spreche jetzt mit ihm. Guten Morgen, Herr Friesike.
Guten Morgen.
Da können wir was lernen und ich habe auch schon was gelernt und ich bin mir ganz sicher, die allermeisten Hörerinnen und Hörer haben, wie ich, bis ich ihr Video gesehen habe, auch nicht wirklich eine Idee, was Isomorphismus wirklich sein könnte. Nur mal kurz umrissen, damit wir uns das vorstellen können. Wie erklären Sie auf YouTube Isomorphismus?
Das ist eines der ersten Videos, das wir je für den RBB gemacht haben. Das beschreibt, wie Organisationen irrationale Entscheidungen treffen und andere Organisationen dann die gleichen irrationalen Entscheidungen treffen und was der Mechanismus dahinter ist. Ein ganz schönes Beispiel ist, es gibt ja so ganz viele Friseurläden, die alberne Narben haben. Die heißen dann irgendwie Abschnitt oder Vier Haareszeiten oder Harlekin. Das sind tatsächlich eine ganze Menge. Die heißen aus irgendeinem Grund Kaiserschnitt. So, jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Ich mache so einen neuen Friseurladen auf und das ist eine große Zukunftsentscheidung. Ich habe sowas noch nie gemacht und ich denke, jetzt brauche ich einen guten Namen. Und dann gucke ich mir an, wie heißen denn die anderen? Und die anderen haben alle so einen Wortwitz. Und dann denke ich, mit so einem Wortwitz könnte ich vielleicht auch weiterkommen und treffe auch diese Entscheidung, obwohl sie eigentlich von außen betrachtet irrational ist. Aber ich denke, die anderen wissen vielleicht was, was ich noch nicht weiß. Und wenn ich dann erstmal so heiße, dann nenne ich das ein paar Jahre später nicht wieder um.
Das sind hochinteressante Fragen, mit denen Sie sich da beschäftigen. Echte Alltagsfragen, dieser Isomorphismus haben Sie gerade beschrieben oder sowas wie, warum trennen wir uns vom selbstgestrickten Pulli so schwer? Bevor wir darüber sprechen, wie Sie Antworten finden auf solche Fragen, wie kommen Sie erstmal an die Fragen? Gehen durch die Stadt und sehen die komischen Namen auf den Friseursalons?
Ja, eigentlich komme ich ja eher aus der wissenschaftlichen Literatur. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass es eine ganze Menge Wissenschaftssendungen gibt, aber die kommen eigentlich immer aus zwei Ecken. Entweder machen die Naturwissenschaften, also sowas wie funktionieren Sonnenwinde, oder die sind sehr eng am Phänomen, also wie kommen die Streifen in die Zahnpasta oder wie funktioniert eigentlich eine Wärmepumpe. Aber das, was bei mir über den Tisch geht, wie funktioniert eigentlich gesellschaftliches Zusammenleben und was sind die Theorien, die das beschreiben, findet in Wissenschaftssendungen fast nie statt. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich etwas, da müsste man mehr machen. Da gibt es so tolle Artikel, Papiere, Bücher zu, die in den letzten 100 Jahren geschrieben wurden, warum werden die nirgendwo besprochen? Und so ist die Idee gekommen, darüber eine Sendung zu machen. Es ist mir umgekehrt, dass wir mit einer Theorie starten oder einem Text, der relativ abstrakt ist, und dann gucken, finden wir interessante Beispiele aus dem Alltag, um Leuten zu erklären. Und das ist genau dieses Ding.
Wie arbeiten Sie eigentlich? Machen Sie Experimente, Tests, Umfragen, um Antworten zu finden?
Also bei meiner eigenen Forschung, man muss so, Sozialwissenschaftler kann man grundsätzlich in zwei Kategorien unterscheiden. Entweder die arbeiten theoretisch, dann gehen sie gar nicht raus, sondern sitzen in ihrem Kämmerchen und denken nach. Oder sie arbeiten empirisch, das heißt, sie schauen sich irgendetwas tatsächlich an. Und die, die empirisch arbeiten, die kann man nochmal unterscheiden in zwei Gruppen. Das sind entweder die, die mit quantitativ vielen großen Zahlen, Daten arbeiten oder die, die qualitativ arbeiten, rausgehen und beobachten. Und mich hat immer das Letzte am meisten interessiert. Also irgendwo, wir nennen das ins Feld zu gehen und sich anzugucken, wie Leute sich tatsächlich verhalten und dann versuchen, damit etwas zu erklären, was noch nicht erklärt wurde. Das ist, was ich typischerweise mit meiner Forschungsgruppe am liebsten mache.
Gibt es denn Fragen, die Sie bis jetzt noch nicht beantworten können, wo Sie sich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen?
Ah, ja, also das ist ja das Schöne bei Forschung, dass es immer irgendwie weitergeht und dass wir gerade, ich habe ein leitendes Forschungsinstitut, was sich mit Digitalisierung beschäftigt und dass wir ganz viele Theorien haben, wo man jetzt natürlich schauen muss, inwiefern funktioniert so etwas denn in einem digitalen Kontext auch noch und oder anders. Wir machen beispielsweise selbst eine Begleitforschung zu der Sendung, die wir gebaut haben, weil genau diese Frage, wie kann ich denn sozialwissenschaftliche Theorien eigentlich irgendjemandem näher bringen, der nicht aus den Sozialwissenschaften kommt, etwas ist, wozu es noch nicht viel Forschung gibt.
Was für Themen stehen als nächstes auf der Liste? Bis jetzt haben wir zum Beispiel den IKEA-Effekt. Was machen Sie noch als nächstes?
Also der IKEA-Effekt, jetzt haben wir schon zweimal erwähnt, vielleicht einmal kurz.
Ja, gerne.
Schreibt, dass wir mehr hängen an Dingen, die wir selbst zusammengebaut haben, selbst wenn das so was Triviales ist wie ein IKEA-Regal. Und das ist eigentlich schön, das einmal gehört zu haben, weil das einen so ein bisschen ermuntert, vielleicht nächste Mal nicht einfach bei Amazon zu klicken, die fertige Lösung zu bestellen, sondern selber mal was zu basteln, auch wenn es nicht ganz so perfekt wird wie das, was man von der Stange kaufen kann. Das ist uns dann aber mehr wert. Wir haben als nächstes eine Folge gemacht über Unlearning. Unlearning beschreibt den Prozess, sich absichtlich von altem Wissen zu trennen. Und das brauche ich immer dann, wenn ich mich als Organisation beispielsweise irgendwie verändern möchte. Dann muss ich dafür sorgen, dass ich nicht wieder in den alten Trott reinfalle. Die Leute sagen ja immer, das haben wir früher immer so gemacht. Oder sie sagen, das sind doch bewährte Methoden. Und um da rauszukommen, muss ich verstehen, wie dieses Unlearning funktioniert. Wie kann ich das alte Wissen parken? Dann haben wir schon eine Folge aufgenommen, die wir jetzt gerade in der Postproduktion sind, über Metaphern und welche Rolle Metaphern in unserem Alltag spielen und wie man eigentlich verstehen kann, wo wie Metaphern eingesetzt werden. Da haben wir eine Folge gemacht über Affordanzen. Affordanzen ist der Angebotscharakter von Gegenständen. Also was sagt mir eigentlich so ein Knopf, was ich damit tun soll und warum? Und warum funktionieren in der RBB-Kantine die Kaffeemühlen, die Pfeffermühlen so schlecht? Und ich verstehe jedes Mal nicht.
Das frage ich mich auch. Man kann wirklich viel, viel lernen. Ich habe gerade schon innerlich 3 Notizen gemacht. Ich freue mich auf Ihre Videos, die alle noch kommen werden. An dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und wen das interessiert hat, man findet uns auf YouTube, indem man einfach Menschen und Muster eingibt. Und wir bringen alle 2 Wochen ein neues Video raus und freuen uns auf jeden, der zuschaut.
Und die es schon gibt, die sind auch richtig spannend. Dankeschön, Sascha Friesike, forschender Institutsdirektor am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Er hat es gerade noch mal gesagt, Menschen und Muster, neuer YouTube-Kanal vom RBB. Und einen Link finden Sie natürlich auch bei uns auf der Startseite rbbkultur.de.